Male zerfallen, auch sehr eng zusammenhängen. Ja, zunächst einmal an der Adventszeit, die in diesem Jahr besonders von Kriegen, von Katastrophen gezeichnet ist und viele Menschen leiden in den Kriegsgebieten unserer Tage. Und es zerreißt einem das Herz, wenn man sieht, was Israel angetan wurde, was heute geschieht, wo Menschen sterben in der Ukraine, anderen Orten, wo großes Elend ist. Und es mag einem das Herz zerreißen. Und so eine richtige Adventsfreude kann vielleicht da gar nicht aufkommen, wie das ja üblich ist, dass wir uns über die Lichter freuen und über das Schöne, den Glanz und die Vorfreude. Und doch glaube ich, dass wir einen Grund haben, uns darauf zu besinnen, auf das, was Jesus in diese Welt gebracht hat. Und es ist, glaube ich, dringender als je, dass diese Botschaft gehört wird und dass sie Annahme findet, dass sie Menschen und Situationen auch verändern kann. Und es ist gut zu wissen, dass am Ende sein Plan sich erfüllen wird und der Emmanuel, von dem wir gesungen haben, den wir erbeten haben, sein Kommen erbeten haben, seine Zukunft, seine Ankunft ist vorhergesagt. Und Advent heißt ja nicht nur Ankunft des Herrn in dieser Welt, das Kind, sondern auch Wiederkunft Jesu, wenn er alles zu seinem Ziel führen wird, sein Volk Israel, seine Gemeinde und auch die ganze Welt. Und so dürfen und dürfen wir uns nicht von der Hoffnung abbringen lassen des Evangeliums, sondern uns umso mehr darauf besinnen und uns darauf freuen und darüber freuen und das auf uns wirken lassen. Und es ist ja kaum ein anderes geschichtliches Ereignis so oft und auch so genau detailliert vorhergesagt worden, wie das Kommen Jesu in diese Welt, dass der Schöpfer des Universums in Jesus Christus zur Welt kommt. Übrigens hat die frühe Kirche entsprechend der Fastenzeit vor Ostern auch vor Advent, also vor dem Geburtstag Jesu, eine Vorbereitungszeit gehabt von 6 Wochen. Aber das Entscheidende ist, dass dies eine Fastenzeit war, wie auch vor Ostern. Und das mag man sich mal vorstellen. Jetzt, wo Kommerz, wo Kitsch, wo Konsum gerade in diesen Wochen so stark betont sind, eine Zeit des Fastens. Unvorstellbar. Aber damals hat man noch eher gewusst, worum es dabei geht und sich innerlich auf dieses Fest der Geburt Jesu vorzubereiten, sich darauf zu freuen und dass das tiefster Grund der Freude und des Lichtes und der Zufriedenheit sein darf, dass Jesus gekommen ist. Und das mag uns vielleicht ermutigen, auch diese Zeit der äußeren Lichte, des äußeren Glanzes mit einer inneren Haltung und inneren Erwartung, inneren Beziehung zu unserem Herrn zu durchleben. Die unterschiedlichen Bibeltexte beleuchten das von verschiedenen Seiten aus und ich habe heute Morgen einen Psalm mitgebracht, ja, einen Psalm, in dem auch von dem die Rede ist, was wir jetzt feiern, worauf wir uns vorbereiten, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus zu feiern. Es ist der Psalm 24. Da erscheint er schon. Da haben wir diesen Psalm und ich möchte ihn gerne mit uns lesen. Können wir gerne auch sehen. Das ist dann gut, wenn man es hört und sieht. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat, reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht falsch schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit vom Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass er sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Jetzt wird es etwas vertrauter für Advent. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren oder der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit, der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Ehre. Um dieses Wort besser zu verstehen, in der Zeit, aus der Zeit heraus, in der es geschrieben wurde und dann auch gesungen wurde, möchte ich etwas zu der Zeit und den Umständen sagen, unter denen dieser Psalm entstanden ist. Mit Gottes Hilfe konnte der König David Jerusalem ganz unter die Herrschaft Israels bringen. Durch die Eroberung der Burgfestung Zion. Dorthin brachten die Israeliten nun eine hölzerne Truhe, mit Gold beschlagen, in der sich zwei Gesetzestafeln befanden, uns als 10 Gebote besser bekannt. Diese Truhe, dieser Kasten, es war ein schlichter Kasten aus Akazienholz, wie gesagt, mit Gold beschlagen, kann man im 2. Buch Mose nachlesen, zeigt daran, dass Gott am Sinai damals, nachdem sie aus Ägypten befreit wurden, einen Bund geschlossen hat. Und Gott hat sein Volk bei diesem Bundesschluss am Sinai auf seine Gebote vereidigt. Und Zentrum dieser Gebote, die 10 Gebote, die übrigens Gott selbst auf diese Steintafeln, Felstafeln geritzt geschrieben hatte und Mose übergeben hat. In ihrem bisherigen Zeltheiligtum der Stiftshütte befand sich diese Bundeslade, wie sie heißt, im Allerheiligsten, der Ort, der als Thron des Gottes gedacht war, der Ort seiner heiligen Gegenwart, wo er sich offenbarte, wo Gott redete, erst in der Stiftshütte, später dann im Tempel. Nun wurde sie aus dem Haus, wo sie bisher aufbewahrt wurde, da gab es eine Vorgeschichte, kann man erst damals 2. Samuel nachlesen, nun wurde sie unter großem Jubel in einer großen Prozession mit Gesängen, mit Lobpreis, mit Opferungen, mit dem Blasen der Schofarhorns, mit Tanzen auf den Weg gebracht und aufs Gebirge Judäa hin, um dort in Zion nun ihren neuen Platz zu finden. Denn Gott hatte den Wiesenberg Zion als seine Residenz erwählt, als König dort zu regieren. Advent heißt ja Ankunft. Und es ist die Ankunft Gottes vor den Toren Jerusalems, um den Zion einzunehmen. Die Eroberung, militärische Eroberung, hatte schon stattgefunden. Aber das Entscheidende war, dass Gottes Gegenwart jetzt symbolisiert und erlebt durch die Bundeslade nun in Jerusalem Einzug halten sollte. An Advent war die Ankunft Gottes in seiner Stadt Jerusalem damals, mit der Stiftshütte, beziehungsweise mit der Bundeslade. Auch wir feiern Advent. Auch Gott kommt neu zur Welt. Und deshalb wurde dieser Psalm schon früh als ein Hinweis auf Advent verstanden. Wir feiern Advent, die Ankunft Gottes in dieser Welt, jetzt als Mensch. In seinem Sohn Jesus Christus ist er zu uns gekommen. So erfüllt sich in Jesus, was in diesem Psalm 24 damals besungen wurde und seitdem auch immer wieder besungen wird. Ich möchte als erstes uns zurufen, Advent heißt, der König der ganzen Erde ist zu uns gekommen. Der König der ganzen Erde ist zu uns gekommen. Davon spricht dieser Psalm. Der Berg Zion war ein Felsvorsprung, eine Felsnase, die den höchsten Punkt des ganzen jüdischen Gebirges bildete. Ich kann mir vorstellen, dass König David an diesem Punkt, an diesem Ort auch durch diesen Psalm inspiriert wurde. Denn er blickte von hier aus über das ganze Land Jinkrings, um ein überwältigender Anblick aus der Höhe das ganze Land zu überschauen. Und diesen Ort hatte Gott zu seinem Thronsitz erwählt. Staunend, anbetend muss ihm aufgegangen sein, wie groß und herrlich dieser Gott ist, der das alles doch geschaffen, der das alles doch gemacht hat, der das alles so reich ausgestattet hat. Und deswegen gehört ihm das alles auch. Er hat es gemacht. Von dort wollte er nun als König regieren. Deswegen fängt dieser Psalm mit den Worten an. Am Anfang: Die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Die Erde ist des Herrn. Alles, was wir auf der Erde sehen, was sie ausmacht, all ihre Schätze, all ihren Reichtum, ist von Gott gemacht und es gehört Gott. Der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, ist der rechtmäßige Besitzer der Erde, des ganzen Weltalls. Aber das haben wir Menschen weitgehend vergessen und führen uns stattdessen selbst wie die Herren auf über diese Welt gebärdenlos, rücksichtslos und beuten sie bedenkenlos aus, stellen den Profit über alles andere. Denken wir nur an die Abholzung, die Ausbeutung der Regenwälder Südamerikas, die für die Gegend dort, aber für die ganze Welt, für das Klima eine ungeheure Auswirkung haben. Ein Beispiel von vielen anderen, wie wir Menschen das als Herren der Erde gebären, obwohl wir eigentlich einen Herrn über uns haben, dem die Erde gehört. Und wir erlauben es dadurch, dass zerstörerische Kräfte der Selbstsucht und der Habsucht, der Habgier unser Leben, unser Handeln erfüllen. Im Großen wie auch leider im Kleinen. Wir haben eben vergessen, die Erde, dem Herrn gehört die ganze Welt, der Erdkreis und alle, die auf ihr wohnen. Also alle Bewohner, alle Menschen gehören Gott, denn er hat sie geschaffen und er möchte sie für sich beanspruchen. Er möchte sich in ihnen verherrlichen. Das hat dieses Ziel, hat Gott niemals aufgegeben. Und wir behandeln unsere Mitmenschen oft lieblos und rücksichtslos und tun alles andere als in ihnen das Ebenbild Gottes zu ehren. Denn es heißt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Das vergessen wir dann dabei. Auch da habe ich, als wir herfuhren, gab es im Deutschlandfunk eine Erinnerung daran, dass heute vor 75 Jahren von der UN die Menschenrechtsdeklaration verabschiedet worden ist. Ja, dass der Mensch eine Würde hat, die unverletzlich ist. Dass er Recht hat, sein Leben zu gestalten. Das kommt nicht aus dem Nichts. Das kommt daher, weil Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Darum hat der Mensch eine Würde, weil er Gottes Bild ist. Darum hat er auch gewisse Rechte, sein Leben zu entfalten, sein Leben zu führen. Wie das später in späteren Verfassungen auch ausgedrückt worden ist. Das haben sich nicht nur Menschen ausgedacht, sondern das fußt letztlich darauf, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und wenn wir das vergessen, wenn wir vergessen, dass Gott der Schöpfer der Menschen ist, kein Wunder, dass wir auch das Bild Gottes in und mit Menschen nicht ehren. Und dass deshalb so viel Gemeiner, so viel Menschenfeindlichkeit, so viel furchtbares Verbrechen an Menschen gibt bis zum heutigen Tag. Die Wurzeln für die Missstände, für Unrecht und Ungerechtigkeit treten hier doch zutage. Wir behandeln den Menschen nicht mit der Achtung, mit der Wertschätzung und Liebe, die ihnen eigentlich gebührt. Das ist eigentlich der Grund für alle Missstände dieser Welt und noch ein Schritt weitergegangen. Das Bild der Zerstörung, das Bild des Hasses, das Bild des Elends dieser Welt spiegelt nichts anderes wider als den Zustand in den Herzen der Menschen. Im Herz der Menschen ist die Ursache all der Missstände äußerer Art auf dieser Welt, auf dieser Erde. Schon David wurde bewusst, welche eine Kluft, eine Entfernung steht zwischen dem Mensch, zwischen Gott, der dann oben auf dem jüdisch-jüdischen Gebirge herrschen, regieren sollte, und uns Menschen auf der Erde. Und deshalb fragt er ganz erschrocken, Vers 3, wer darf stehen auf des Herrn Berg? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Da wird ihm so diese Kluft deutlich zwischen diesem heiligen Gott und uns Menschen, wie wir leben, wie wir uns gebären, wie wir sind, wie wir geworden sind, auch den Sündenfall geworden sind. Und er nennt Eigenschaften, die ein Mensch braucht, um diesem Gott unter Augen treten zu dürfen. Wer unschuldige Hände hat, ein Mensch, der kein Unrecht begangen hat, der keine Vergebung nötig hat für das Unrecht, das er getan hat, weil er es nicht tut, weil er ohne Unrecht ist. Unschuldige Hände zu haben, ein reines Herz, in dem keine negativen Motive drin sind, keine Gefühle der Ablehnung oder des Hasses, wo die Motive rein sind von Habgier und von Ehrsucht, ein reines Herz, die dürfen an der heiligen Stätte stehen, wo Gott wohnt. Und jeder, der keine fremden Götter anbetet, sondern dessen Herz allein dem lebendigen Gott gehört und keine Götter neben sich in seinem Leben duldet, auch nicht im Verborgenen, der darf stehen an dieser heiligen Stätte. Oder wer keinen falschen Eid schwört, der nicht mit Lug und Trug umgeht und Vertrauen zerstört und Unheil anrichtet. So charakterisiert David die Menschen, die zu Gott in seine Gegenwart kommen dürfen, die dort an heiliger Stätte sein dürfen, die und so Gott unter die Augen kommen dürfen. Und da frage ich mich, wer soll das denn wohl sein? Welcher Mensch ist jemals in der Lage gewesen, diese Bedingungen zu erfüllen? Wer von uns könnte das von sich sagen, dass er das immer getan, immer gewesen ist? Darüber wird keiner sagen, ich. Das positive Gegenteil zu dem sind Menschen, die Gott und ihre Mitmenschen lieben und ehren. Sind Menschen, die aufrichtig reden und aufrichtig handeln, die nicht lügen, die nicht betrügen, die wahrhaftig sind. Menschen, in denen Reden und Handeln übereinstimmen, denen man total vertrauen kann. Was sind das für Menschen? Vers 6, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen, du Gott Jakobs. Menschen, die Gott ehren, wirklich ehren, werden auch mit ihren Menschen, Mitmenschen anders umgehen, als es gemeinhin üblich ist. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen den beiden. Das wird vielleicht auch in den kommenden Wochen hier gepredigt oder in Liedern gesungen werden. Die Botschaft oder die Nachricht der Engel auf den Feldern Bethlehems, wo es heißt, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Da wo Gott in der Höhe nicht geehrt wird, kann es unter Menschen keinen echten Frieden geben. Nur wenn Gott geehrt wird und wenn Gottes Bild im Menschen geehrt wird, dann kann Frieden auf Erden sein. Es gibt einen engen Zusammenhang, Gott zu glauben, Gott zu ehren und seine Mitmenschen zu ehren. Das ist der entscheidende Punkt. Da dürfen auch wir immer wieder bei Gott andocken und uns fragen, wie gehe ich mit dem Nächsten um? Der Herr wird es uns zeigen, wie er ein Umgang mit Menschen ist für uns, die wir Gott ehren wollen, die wir an Gott glauben, die wir ihm vertrauen. Und um das uns zu zeigen, um einen neuen Weg zu eröffnen, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen, zu Gott kommen können, ist Gott Mensch geworden. Er, dem doch die Erde und alle Menschen gehören, ist selbst ein Teil der Schöpfung geworden, sogar auch selbst Mensch geworden, wie wir sind, aber ohne Sünde. Weil wir ihm letztlich gehören. Deswegen sagt Johannes später, er kam in sein Eigentum. Er kam in sein Eigentum. Das wird Israel und auch alle Welt, sein Eigentum. Advent ist geworden, weil er sich selbst seine Erde und seine Menschen annehmen wollte, um aufzuräumen mit den Missständen, die sich in seinem Haus in der Welt breit gemacht haben und die sie so unwohnlich machen, so zerstören. Jesus hat so als Mensch gelebt, wie es David gesagt hat. Ja, von Jesus gilt es, er hatte unschuldige Hände. Er hat nie jemand was Böses getan. Er hat ein reines Herz. Seine Motivation war rein auf Gott und die Ehre Gottes ausgerichtet und auf das Wohl der Menschen. Er hatte keine fremden Götter angebetet, sondern sein Vater im Himmel war sein Gott. Und er ist in seinem Reden wahr gewesen. Er hat einmal gesagt, wer kann mich auch an einer einzigen Lüge zeihen? Im Grunde ist es nur er, nur Jesus, der diesem Bild von Menschen entspricht, das David in diesem Psalm zeichnet, die zu ihm kommen dürfen auf seinen heiligen Berg. Nur er hat so als Mensch gelebt, wie Gott sich das gedacht hat. Denn die Bibel sagt, er wurde geschaffen nach dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und er hat sein Leben als Mensch genau danach geführt, so wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, wozu er die Menschen gemacht hat. Er hat es vollkommen gelebt. Und weil sein Leben vollkommen gelebt wurde, konnte er dieses vollkommene Leben schließlich Gott zum Opfer geben an unserer Stelle. Und hat all das, worin wir gesündigt haben, hier auf sich genommen. Alle Verstöße gegen Gottes Gebote hat er auf sich genommen, weil er selbst rein davon war, um uns den Weg zurückzuöffnen in die heilige Gegenwart Gottes. Wie ist der Zusammenhang zwischen Advent, Karfreitag und Ostern? So hat Jesus uns einen neuen Zugang zu Gott eröffnet. Ich bin die Tür, sagt er. Wer durch mich eingeht, wird ausgehen und eingehen und Weide finden, wird Nahrung in den Namen für sein Herz, für seine Seele finden. Gottes neue Welt, liebe Schwestern und Brüder, fängt an mit Menschen, die sich durch Jesus Christus zur Persönlichkeit mit einem integeren, aufrichtigen, Jesus-ähnlichen Charakter entwickeln und verändern. Damit fängt die neue Welt Gottes an. Und den Weg dazu zeigt uns auch der weitere Verlauf dieses Psalms. Mittlerweile, jetzt sind wir wieder bei der Prozession der Israeliten Richtung Jerusalem. Mittlerweile hat dann dieser Festzug mit der Bundeslade das Stadttor Jerusalems erreicht. Und jetzt schildert unser Psalm so ein Wechselspiel, ein Wechselgesang, einen Dialog. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König die Ehren einziehe. So schaltet es sozusagen von der Prozessionszug hinauf nach Jerusalem vor dem Tor. Macht das Tor weit, macht es auf, öffnet die Tore, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann. Da kommt von innen die Frage, wer ist der König der Ehre? Wer will denn hier jetzt reinkommen? Weil schon viele andere auch schon vorher gekommen sind und dort Einzug gehalten haben in Zion. Und wieder kommt die Antwort, es ist der Herr. Jetzt kommt die Visitenkarte noch etwas anders. Stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Das ist die Visitenkarte, die er hier abliefert, um Einlass zu gewähren. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wieder die Frage von ihm. Wer ist der König der Ehren, der Herrlichkeit? Es ist der Herr Zebaoth. Es ist der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit, der König der Ehren. So ging es also hin und her. Und manche Fürsten waren schon siegreich, auch in Zions Festungstore eingezogen. Wer steht jetzt vor dem Tor? Niemand anders als der Schöpfer aller Dinge, dem die ganze Erde gehört, der bittet darum, Einlass zu bekommen zum Berg Zion. Es ist der König aller Könige, der König der Herrlichkeit, dessen Wesen Glanz ist und Einzigartigkeit, Reinheit, Liebe, Vollkommenheit. Dieser König aller Könige, er bittet Einlass zu nehmen in dem Stadttor nach Zion. Der Herr, der Starke, der siegreiche Feldherr, wie es heißt, der sich stärker erwiesen hat als alle Feinde Israels, schon bei der Befreiung aus Ägypten hier und jetzt. Und dieser Gott, er bricht nicht einfach ein, er zwingt sich nicht mit Gewalt Zugang, sondern er bittet dringlich um Einlass. Und dann heißt es, hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale. Da spielt dieses Wort darauf an, dass wenn ein Väter und wenn ein Herzog, ein König, ein Fürst in Zion einzog, dann hat man das gemacht, was man bei anderen Statuen auch gemacht hat. Man hat die Türen ausgehängt und die Steine oben an Seiten gelockert. Das heißt, dadurch war jetzt diese Stadt völlig ausgeliefert. Sie hat sich freiwillig ergeben dem, der da kommt. Und das ist das, was hier Gott, der mit der Stütze, der mit der Bundeslade jetzt vor dem Tor steht, sozusagen durch das Wort des Propheten und aus dem Psalmisten David sagt, macht die Tore weit, hebt euch, öffnet sie, dass der König der Herrlichkeit einziehen kann, um ihm zu signalisieren, du bist hier willkommen, wir legen dir unsere Stadt zu Füßen. Das ist der Hintergrund für dieses, macht die Tore weit, die Toren in der Welt hoch, ein Sinnbild für die Öffnung von innen, dass dieser große Gott einziehen kann. Dieser König aller Könige dringt nicht mit Gewalt ein, er will willkommen geheißen werden. Ist das nicht auch das Geheimnis von Advent und Weihnachten? Dass Gott an seinem Sohn als Mensch zu uns kommt? Dass er so um unser Vertrauen wirbt? Gibt es etwas Vertrauenswürdigeres, als wenn Gott sagt, in diesem Kind komme ich zu euch, ein Kind kann nichts Böses tun, kann nichts Böses wollen? Ein Kind, wissen wir, kann auch die Herzen der härtesten Männer oder Frauen berühren und zu Tränen rühren. So kommt Gott in die Welt. Was für ein Vertrauenserweis. Und seht ihr, darum hat Gott bewusst darauf verzichtet, mit Gewalt einzudringen. Darum ändert Gott auch nicht mit Gewalt die Verhältnisse der Welt. Er könnte es tun, aber er will es nicht, will es noch nicht tun. Er möchte den Menschen, uns Menschen die Möglichkeit geben, dass wir durch Vertrauen, durch Öffnung unseres Lebens und der Verhältnisse zu ihm verändert werden und dass dadurch Konflikte beseitigt werden, Geflechte entschärft werden und beseitigt werden. Das ist das Geheimnis. Der Besitzer der Erde, der mächtige König, kommt. Er kam in sein Eigentum, weil ihm alles gehörte. Sollte er nicht freudig Einlass finden, wie damals bei den Toren von Zion? Aber Johannes fügt hinzu, dass er oft genug schwere Enttäuschungen erlebt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Welch eine Tragik, welch eine Dramatik. Das ist die Ursache für das alles Elend der Welt. Hier ist es mit einem Wort ausgedrückt. Sie nahmen ihn nicht auf. Denn nur welches unüberwindliche Hindernis ist er gestoßen, stürzte bis heute auf unser Herz. Ihr Lieben, hier ist dieser Psalm so ein Bild von unserem Herz geworden. Unser Herz ist die Festung, die Gott einnehmen möchte. Und diese Festung lässt sich nicht mit Gewalt öffnen. Gott tut es nicht mit Gewalt. Sie lässt sich nur von innen her öffnen. Wenn wir ihm unser Herz und Leben öffnen und Menschen dazu einladen, das zu tun. Ich glaube, es gibt keine andere Festung, die schwerer einzunehmen ist als unser Herz. Keine. Da liegt der Hase begraben. Oder wie man sagen will, ja, da liegt das Problem. Weiß ich auch von mir selbst. Misstrauisches Wesen, so schnell gewähre ich auch keinen Einblick in meine inneren Verhältnisse. So schnell sind wir nicht bereit, jemandem Einblick zu geben, was unser Herz bewegt und unser Leben ausmacht. So schnell geht das nicht. Das ist unser aller Problem. Es bedeutet viel Vertrauen zu bekommen, zu entwickeln, zu empfangen, wenn wir einen da wirklich reinlassen, uns mal aussprechen. Viel Vertrauen ist nötig, dass der nichts weiter sagt, dass er uns nicht in die Pfanne haut, dass er uns liebt und dass er auch danach uns doch mit Wohlfühl, mit Augen ansieht, die uns wertschätzen. Aber wenn es einen gibt, der es verdient hat, unser Herz zu öffnen, auch für Nöte, die kein Mensch bisher gesehen hat, dann ist es doch Jesus. Darum ist er Mensch geworden, um dieses Problem an der Wurzel zu packen und zu beseitigen. Der Berg Zion veranschaulicht uns das Herz des Menschen, auch unser Herz. Wie schwer es einzunehmen war, zeigt es, dass mittlerweile ja die Jebusiter, dieses kanäische Stamm, schon über 300 Jahre dort auf der Burg war. Und es war Israel nicht gelungen, diesen letzten Teil Jerusalems bisher einzunehmen. 400 Jahre nicht. Diese Festung war so fest, dass erst David es möglich war, hier diese Festung einzunehmen. So braucht es auch in unserem Leben manchmal lange, bis unser Herz öffnet, damit wir die Hilfe bekommen, die wir brauchen, dem Herrn gegenüber, manchmal aber auch Menschen gegenüber. Miteinander im Gebet, mit dem Dritten zusammen unser Leben dem Herrn zu öffnen. Das Herz ist die zentrale Schaltstelle unseres Lebens. Es lenkt unser Denken, es steuert unseren Willen, bestimmt unsere Gefühle, da sind unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen, unsere Motive. Und ein Menschenherz kann nur mit einem einzigen Mittel eingenommen werden, durch die Liebe. Das gilt im Blick auf Jesus, das gilt im Blick auf andere Menschen. Nur die Liebe macht uns bereit, unser Herz zu öffnen. Und genau diesen Weg ist der lebendige Gott beschritten. Das ist das Wunder von Advent und Weihnachten. Wie ist dieser mächtige König? Die Antwort ist ja, es ist Gott, der Herr, der Starke, der Held, er ist der Herr, der siegreiche König. Und dieser Gott wollte seine Macht nicht gegen uns, sondern für uns einsetzen. Darum verzichtet er und hat auch verzichtet, Gewalt gegen uns anzuwenden. Und es mit Gewalt zu nehmen, was ihm ja gehört. Paulus hat das später den Philippern so ausgedrückt, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven, eines Knechtes an. Er entäußerte sich selbst, als hätte er alle äußere Macht und Herrlichkeit, die er hatte, hat er abgelegt, um als einfacher, schlichter Mensch in diese Welt zu kommen und als Mensch sein Leben zu führen. Man könnte dies eine als Sublimierung bezeichnen. Also Sublimierung ist die Verwandlung einer Energieform in eine andere, die Nutzen bringt. So hat das Gott auch getan. Er ist das Mensch geworden, Mensch geboren, um unser Herz zu gewinnen. Die Energieform seiner Herrlichkeit ist in Liebe umgestaltet gewesen. Darum hat Jesus sich klein gemacht, dass unser Herz einnehmen kann. Dein Herz auch schon? Vor 2000 Jahren ist Gott auf der Erde angekommen. Ist er auch schon in deinem Herzen wirklich angekommen? Sollte er, dem alle Schätze der Erde gehören, nicht genau das mitbringen, was du wirklich brauchst und nachdem du dich sehnst, dass er dir den Reichtum gibt, den Menschen dir nicht geben können, auch der Adventszeit, auch der äußere Glanz, den wir zurzeit auf den Straßen überall sehen, der uns auch das nicht geben kann, was wir uns nicht mit Geld zu Weihnachten kaufen oder verschenken können. Seine Zuwendung, seine Liebe, die an keine Bedingung geknüpft ist, seine unbedingte Wertschätzung für uns, das, was wir uns doch zutiefst ersehnen, dass es da eingeht, der mich zutiefst versteht, bei dem ich mich fallen lassen kann, dem ich vertrauen kann. Das ist wichtig für mich, immer wieder neu. Dann hast du allmächtigen König an deiner Seite für dich. Und so wir im Zion, in der Burg Zion, wir mit der Bundesleiter dorthin kamen und später der Tempel dort errichtet wurde, so wohnt er dann in dir, in deinem Herzen und Leben. Gibt es was Besseres, als diesen König bei sich, in sich zu haben, auf jeden Schritt und Tritt? Deswegen ist die Adventszeit immer auch eine Zeit zur Besinnung, aus deinem Leben was auszuräumen, was dort nicht hingehört, wo du weißt, das hat dort einen kleinen Platz, sondern ihm den Platz einzuräumen, der sonst ihm seine Ehre raubt, das andere, was wir dort dulden, dass der König unseres Herzens und Lebens neu wird in dieser Adventszeit, dass wir uns so innerlich auch vorbereiten, die Zeit nutzen, bis zum Fest seiner Geburt, dass er unser Leben prägen kann, unseren Charakter so formen kann, wie es David in diesem Psalm beschrieben hat. Und dann gilt, wenn er wirklich unser Herz eingenommen hat, dann sind wir so von ihm eingenommen, ja, also in dieser doppelten Bedeutung eingenommen, von jemandem eingenommen sein, von jemandem begeistert sein, von jemandem bewegt zu sein, jemanden zu lieben, ganz für jemanden da zu sein. Wenn er wirklich dein Herz eingenommen, wenn er unser Herz eingenommen hat, dann sind wir so von ihm eingenommen, dass seine Herzensanliegen auch zu unseren Herzensanliegen werden. Die 10 Gebote, die Gesetze, die in der Bundeslade damals als Ausdruck des Bundes, des Gesetzes am Sinai nach Zion gebracht wurden, diese Gesetze konnten keinen Menschen vor Gott gerecht machen. Kein Mensch war in der Lage und ist in der Lage, das Gesetz so zu halten, dass er so rein ist und so heilig und so vollkommen, wie es David beschreibt, von denen, die das Recht haben, unter die Augen Gottes zu kommen, in die Gemeinschaft zu diesem Gott zu kommen. Das ist unmöglich, und weil es ganz einfach darum unmöglich war, weil, hat mir jemand gesagt, die steinernen Tafeln, aus steinernen Tafeln der Gebote aus Stein, traben auf ein steinernes, verhärtetes Herz. Wenn Stein auf Stein trifft, kracht's, gibt es kein Leben, keine Verbindung. Der neue Bund besteht darin, dass Gott, wenn Jesus in unserem Leben Einzug hält, wir von innen verändert werden, unser Herz erneuert wird, unser Herz feinfühlig wird, empfindsam für Jesus, für seinen Willen, für seine Liebe, dann schreibt er das Gesetz in unsere Herzen hinein, auf eine weiche Herzenswand sozusagen. Und wenn das Herz dann schlägt für ihn, dann werden wir immer mehr von innen heraus tun, was er möchte, dass wir tun. Das ist das Neue, was sich entwickeln darf, wo wir eine Zeit der Umgestaltung unseres Lebens erfahren, bis unser Lebensende. Diesem neuen Bund dürfen wir durch Jesus stehen, den wir gleich auch im Abendmahl bedenken und feiern wollen. Und Jesus sagt, die Erfüllung des Gesetzes, sagt Paulus und Jesus gemeinsam, ist die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Daran hängt das ganze Gebot und alle Gebote. Und durch Jesus Christus, der selbst die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in uns ist, kann unser Herz aufblühen, unser Leben in seinem Sinne gestaltet werden. So kommt Gott. Und kam Gott nicht nur damals am Zion zu seinem Ziel, in dem er dort eingelassen wurde, sondern auch in unserem Leben kann das geschehen. Dass wir Menschen der Liebe, Menschen der Hoffnung werden in dieser so hoffnungslosen Welt. Advent heißt, der König der ganzen Erde kommt zur Welt, kommt auf die Erde, ist auf die Erde gekommen. Ist Jesus König in deinem Herzen? Das ist die Antwort, die wir geben dürfen auf diesen Psalm, auf dieses adventliche Wort am heutigen Tag. So möge er sein Wort an unserem Herzen und Leben segnen und uns zu Menschen machen, die nach seinem Bild gestaltet werden, die ihm ähnlicher werden. Die Menschen, die von ihm beeinflusst sind, in seinem Sinne beeinflusst sind, die auch andere in seinem Sinne beeinflussen, in seinem Sinne prägen können, mit dem wir zusammenleben, unsere Familie, am Arbeitsplatz. Dass Gott da etwas durch uns tun kann, wo wir es manchmal gar nicht zu sehen bekommen, aber Vertrauen, diesen Jesus ausleben, der in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist. So segne Gott uns diese Adventszeit und stärke und erfreue uns in der Nachfolge mit nach ihm und in der Erfahrung seiner Gegenwart in unserem Leben und durch unser Leben. Amen. Lasst uns einige Augenblicke der Stille haben, das noch einmal auf uns wirken lassen.